Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom ITM-Podcast. Mein Name ist Yannick Borutta. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Rechtsinformationsstelle der Digitalen Hochschule NRW und werde mich hier heute mit meinem Kollegen Julian Albrecht, der ebenfalls bei der Rechtsinformationsstelle arbeitet, über das Thema Online-Prüfung unterhalten und den damit einhergehenden Fragen, die ja zumindest unser Interessenschwerpunkt ist ja insbesondere juristischer Natur. Und darüber wollen wir beide uns dann jetzt heute mal etwas unterhalten. Hallo Julian, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo Yannick, ich freue mich.
Ja, dann, also wie bereits gesagt, du bzw. wir beide arbeiten ja bei der Rechtsinformationsstelle der Digitalen Hochschule. Und kannst du da einfach mal sagen, da hast du ja einen praktischen Blick auf die Probleme. Wie ist das denn zurzeit? Wie laufen denn die Prüfungen in den Hochschulen seit der Corona-Pandemie? Also wie ja sicherlich viele auch schon mitbekommen haben, ist es da ja so, dass man von Präsenzveranstaltungen immer weiter weggegangen ist und das in die digitale Sphäre verlagert. Ist das denn auch auf Prüfungsebene so oder wie ist das da? Erzähl mal ein bisschen aus deinen praktischen Erfahrungen, Julian.
Ja, also man kann es, glaube ich, so zusammenfassen, dass es ein bunter Strauß ist. Nach wie vor finden Präsenzprüfungen statt, aber natürlich längst nicht in dem Umfang, wie es vor der Pandemie war. Ich meine, da fanden ja fast alle Prüfungen präsent statt. Das ging dann nicht mehr. Die Hygieneregeln, die Abstandsregeln und Teilnehmerbeschränkungen haben das dann nicht mehr zugelassen. Und dann musste man sich eigentlich schon letztes Sommersemester überlegen, welche Alternativen man denn hat. Und seitdem wurde dann viel umgestellt auf Hausarbeiten oder mündliche Prüfungen über Videokonferenzen, aber auch schriftliche Prüfungen, die digital durchgeführt wurden. Da kann man dann nochmal drei Formate unterscheiden, sage ich mal. Einmal Open-Book-Klausuren, also so eine Art Mini-Hausarbeiten, wo dann auch keine Beaufsichtigung durchgeführt wird und die Studierenden Hilfsmittel benutzen dürfen und dann versichern, dass sie aber sich jetzt nicht abgesprochen haben oder so und dann die Lösung einreichen nach einem begrenzten Zeitraum. Dann gibt es zweitens Multiple-Choice-Aufgaben, die dann teilweise werden dann so Aufgabenpools erstellt und dann die Aufgaben randomisiert, also zufällig an die Teilnehmer verteilt, kombiniert mit Zeitdruck und dann teilweise mit Aufsicht, teilweise ohne Aufsicht über Videokonferenz müssen die Studierenden diese Aufgaben dann ganz klassisch eben lösen. Und Aufsichtsklausuren nenne ich sie mal, die eben offenere Aufgabenstellungen haben, die dann über Videokonferenz beaufsichtigt werden. Und aber da gibt es dann auch wieder zig verschiedene Ausgestaltungen. Also teilweise wird es dann gemacht mit einer Kamera, teilweise mit zwei Kameras, teilweise mit 360-Grad-Scan, also dass man einmal das Zimmer zeigt oder teilweise auch ohne. Jetzt gab es schon den ersten Beschluss, wo eine Hochschule auch gesagt hat, ja, aber wir möchten das dann auch speichern, diese Beaufsichtigung für den Fall oder beziehungsweise wenn dann wirklich ein Verdachtsfall auf Täuschung war, dass wir dann dieses gespeicherte Material zum Beweis haben. Also eine bunte Mischung, da gibt es viele verschiedene Ausgestaltungen, ein bunter Strauß, wie gesagt.
Okay, also man hört ja auf jeden Fall schon mal raus, dass es da sehr viele unterschiedliche Varianten gibt, wie man so Online-Prüfungen durchführen kann. Und die scheinen ja auch durchaus mehr oder weniger große Unterschiede zu den Präsenzklausuren aufzuweisen. Gibt es denn da eventuell auch schon irgendwelche Problemstellungen oder insbesondere natürlich auch rechtlicher Art, die sich typischerweise bei den verschiedenen Prüfungstypen, nenne ich sie jetzt mal, stellen? Kann man da irgendwie sagen, dass sich gewisse Probleme immer wieder stellen, unabhängig von der Art und Weise, wie man die Klausur durchführt? Oder lässt sich mehr oder weniger problemlos die ganzen Online-Prüfungen einfach so durchführen?
Ja, das große Problem ist natürlich der Eingriff oder die Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung. Also, dass wir eben diese Aufsicht häufig dann haben, die wir ja klassisch bei einer klassischen Klausur auch haben im analogen Raum, aber jetzt eben mithilfe elektronischer Datenverarbeitung. Und dann kommen wir sofort eben in den Anwendungsbereich vom Datenschutzrecht und dahinter steht eben das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das, das ist eigentlich das größte Rechtsproblem an der Stelle, dass man sich da ganz genau überlegen muss, können wir diese Eingriffe rechtfertigen? Und auf prüfungsrechtlicher Seite stellen sich nicht so große Probleme. Da muss man immer gucken, dass man noch eine Rechtsgrundlage schafft. Da kann man die Prüfungsordnung aber auch im laufenden Semester noch relativ einfach anpassen. Man muss eben nur aufpassen, dass die Formate, die man dann nachher durchführt in der Klausur, nicht im Widerspruch stehen zu einzelnen Vorschriften in diesen Ordnungen. Und doch, was auch noch dann ein Problemkreis ist, der da entsteht, wozu es aber nicht wirklich eine Lösung gibt, ist eben, dass bei diesen Aufsichtsklausuren, die ja jetzt dann aber nicht mehr in der Hochschule stattfinden, wo auch die Hochschule die Kontrolle über die Umstände ausüben kann, sondern in der Sphäre der Studierenden, also im WG-Zimmer oder vielleicht bei den Eltern zu Hause. Und dass man da dann, wenn da dann jetzt Lichtausfall ist, Stromausfall zum Beispiel oder technische Probleme, dass der Laptop nicht mehr geht, dann das kann die Hochschule ja nicht mehr kontrollieren. Und dann geht es darum, ja, muss dann der Studierende selbst beweisen, dass er da nicht jetzt irgendwie vorsätzlich geflüchtet ist sozusagen vor der Klausur in jetzt eine technische Störung, sage ich mal. Aber das ist letztlich ein Problem, was sich nicht richtig auflösen lässt. Es bleibt dabei, dass die Hochschule beweisbelastet ist, wenn sie sagt, dass da eine Täuschung war. Und deswegen wird es da einige Fälle geben, die man da nicht aufklären wird. Aber da gibt es keine richtige Lösung für. Das Hauptproblem sind diese Eingriffe im datenschutzrechtlichen Bereich. Und da muss man sich Gedanken drum machen.
Okay, du hast jetzt also angesprochen, die Hauptproblembereiche jetzt bei der Durchführung von Online-Klausuren, wenn ich das richtig verstanden habe, scheinen da das Datenschutzrecht und das Prüfungsrecht zu sein. Genau, weil ja die Verarbeitung von Daten nicht einfach ohne weiteres nach der DSGVO dann halt zulässig ist. Was für Erlaubnistatbestände kämen denn jetzt hier in Betracht bei der Durchführung von Online-Klausuren?
Erlaubnistatbestände ist schon ein gutes Stichwort. Wenn wir Daten verarbeiten, elektronisch, dann ist das erstmal rechtfertigungsbedürftig. Und dann geht es immer um Erlaubnistatbestände. Da kommen jetzt konkret hier einmal die Einwilligung in Betracht und zweitens eine gesetzliche Grundlage. Und da gibt es eben eine entsprechende Norm in der DSGVO, die dann eben von einem öffentlichen Interesse spricht. Und wenn das dann konkretisiert wird in einer Norm des nationalen Rechts, dann kann so eine Datenverarbeitung auch gerechtfertigt werden. Und da kommt dann eben das Prüfungsrecht in Betracht und als öffentliches Interesse konkret der Grundsatz der Chancengleichheit, der eben auch ein ganz wichtiger ist und hier eine große Rolle spielt. Und dann eben auch diese Datenverarbeitung mal abgekürzt rechtfertigen kann. Und dann muss man eben nicht mehr auf diesen Erlaubnistatbestand der Einwilligung zurückgreifen, der wahrscheinlich hier auch möglich ist unter gewissen Voraussetzungen, aber eigentlich, sage ich mal, jetzt für die öffentliche Hand jetzt nicht das Mittel der Wahl sein sollte im Alltag, weil es eben doch mit viel Dokumentationsaufwand einhergeht und auch mit gewissen Problemen. Also ich sage mal, wenn dann die Hochschulen sich eine gesetzliche Rechtfertigungsgrundlage schaffen können, dann sollten sie es meiner Meinung nach auch tun und da für mehr Rechtssicherheit und Gleichmäßigkeit in der Rechtsanwendung sorgen.
Okay, du sprichst jetzt an, dass die Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligung mit gewissen Problemen verbunden wäre, wie zum Beispiel Dokumentationspflichten und Ähnlichem. Auf der anderen Seite klang es jetzt aber auch so, dass für den anderen Erlaubnistatbestand müssten die Hochschulen dann entsprechende Rechtsnormen schaffen etc., wo ich mir vorstellen könnte, da das ja mit der Corona-Pandemie noch recht neu ist, also mittlerweile schon ein bisschen älter, aber es ist insgesamt noch ein recht neues Phänomen, da könnte ich mir halt vorstellen, dass bestimmte Rechtsnormen und so weiter noch gar nicht existieren. Und wäre es dann für die Hochschulen nicht doch verlockend, erstmal auf die Einwilligung zurückzugreifen, weil das ja die naheliegende Lösung ist und bei Erfüllung der entsprechenden Dokumentationspflichten und so dann ja auch relativ rechtssicher einem da Handlungen ermöglichen würde?
Ist eine Option auf jeden Fall. Machen auch einige Hochschulen so. Rechtssicherheit ist aber schon der erste Punkt, weil es ist nur unter einer Voraussetzung meines Erachtens, dass man da von Rechtssicherheit sprechen kann. Und das ist eben die, dass man den Studierenden eine Alternative anbietet zu dieser Online-Prüfung, nämlich dann die Prüfung oder die Präsenzprüfung, die in ähnlicher Form beaufsichtigt wird, aber eben ohne diese elektronische Datenverarbeitung, weil sonst ist die Einwilligung wahrscheinlich nicht freiwillig. Also das lässt sich auch nicht mit letzter Sicherheit jetzt schon sagen, da müssen die Gerichte auch noch drüber ausurteilen. Das sind einfach so viele neue Fragen, die sie stellen. Aber es spricht doch viel dafür, dass da andernfalls die Freiwilligkeit nicht gegeben ist, weil wir eben schon tendenziell dieses Unter-Überordnungsverhältnis haben zwischen Hochschule, die eben die Organisationsgewalt über den ganzen Prüfungsbetrieb hat, und den Studierenden, die darauf angewiesen sind. Und wenn man denen jetzt nur die Wahl lässt, ja, du kannst jetzt daran teilnehmen, aber wenn du eben nicht einwilligst, dann vielleicht irgendwann in 2 Jahren, und dann kommen die mit ihrem Studium überhaupt nicht voran, dann ist das eben keine echte Wahl. Und da muss man ihnen schon anbieten, dass sie eben alternativ auch in die Hochschule kommen können. Und das war jetzt zumindest zum Beispiel im Wintersemester auch nicht flächendeckend möglich, wenn man jetzt an so Massenstudiengänge wie BWL in Münster mit 1000 Erstsemestern denkt. Das ist so ein bisschen das Problem bei der Einwilligung.
Ah, okay. Also müssen auf tatsächlicher Seite dann erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden, dass man eine Alternative hätte zur Durchführung einer entsprechenden Online-Klausuren mit Überwachungsmaßnahmen, weil es ansonsten an der Freiwilligkeit fehlt. Und das dürfte dann den Hochschulen auch wieder einige Probleme bereiten, sodass dann die zweite Alternative doch recht interessant ist, das dann nämlich auf entsprechende prüfungsrechtliche Normen lieber zu stützen und die dann als Erlaubnistatbestand für das Datenschutzrecht zu verwenden. Verstehe ich dich da richtig?
Genau, ja, so kann man es zusammenfassen.
Okay, also nachdem wir uns dann jetzt hier mit möglichen Erlaubnistatbeständen im Datenschutzrecht befasst haben, ist ja aber vielleicht auch noch eine interessante Frage, auf welcher Ebene sich da überhaupt datenschutzrechtliche Probleme stellen. Also was finden da überhaupt für Datenverarbeitungen statt, die sich dann an diesen Erlaubnistatbeständen messen lassen müssen?
Ja, gut, alle mögliche. Also es geht von den los bei den, wenn man jetzt dieses Szenario sich vorstellt, wir haben eine schriftliche Aufsichtsklausur, die in der Online-Sphäre durchgeführt wird, also mit einer Videokonferenz beaufsichtigt, zum Beispiel, die dann durchgeführt wird, auf der einen Seite mit den Prüflingen und auf der anderen Seite mit Aufsichtspersonal von der Hochschule. Ja, dann haben wir Datenverarbeitung bei den Basisdaten für die Videokonferenz, also Login-Daten, IP-Adresse des Geräts. Wir haben die Gesichter, die sichtbar sind, die Stimmen teilweise. Wir sehen den Hintergrund, wo sie sitzen. Gegebenenfalls, wenn dann eben der Raum gezeigt werden muss, sind das auch alles sensible Daten. Also da haben wir eine Fülle an Datenverarbeitung, die gerechtfertigt werden muss. Genau.
Okay, und wenn wir da dann jetzt das Prüfungsrecht in Stellung bringen wollen, um diese Verarbeitung zu rechtfertigen, dann erzähl doch mal ein bisschen was über das Prüfungsrecht. Inwiefern sieht das denn die Zulässigkeit von solchen Datenverarbeitungen und so weiter vor? Weil das ja auch um recht sensible Daten geht, wie du gerade gesagt hast, wie das Gesicht, was da gefilmt wird, die eigenen 4 Wände, also die Privatsphäre, die da betroffen ist. Erzähl mal, ob das Prüfungsrecht das alles rechtfertigen kann. Oder welche Rechtsgüter stecken denn überhaupt hinter dem Prüfungsrecht hinter, dass die einen Eingriff in so gewichtige Rechtsgüter rechtfertigen könnten?
Ja, eine ganz berechtigte Frage. Wir haben wirklich hier sensible Eingriffe. Wir haben aber eben auf der anderen Seite auch gewichtige Rechtspositionen im Prüfungsrecht. Und das ist vor allem der Grundsatz der Chancengleichheit. Da hat mal das Bundesverfassungsgericht das konkretisiert für den Bereich der Prüfung. Also weil die Chancengleichheit gilt ja eigentlich grundsätzlich, steht in Artikel 3, aber da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, aber im Bereich der Prüfung müssen wir da nochmal besonders genau hinschauen, weil da die Berufsfreiheit der Studierenden hier schon in Anschlag zu bringen ist, weil sie diese Prüfung in der Hochschule ja schon ablegen mit Blick auf, oder das zählt ja alles schon in die Berufsqualifikation, also Bachelornote zum Beispiel oder Masterabschluss. Und mit diesem Abschluss konkurrieren sie dann auch später in 1, 2, 3 Jahren auf dem Arbeitsmarkt und stehen deshalb eben in einem Konkurrenzverhältnis. Und es ist daher besonders wichtig, bei Prüfungen für eine halbwegs chancengleiche Rahmenbedingungen zu sorgen. Und Konkret heißt das dann etwa, dass eben die Hochschule dafür sorgen muss, dass jetzt nicht gar keine Täuschungsmöglichkeiten mehr bestehen, aber dass eben hinreichend viele Täuschungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Und das ist eben das, ja, diese gewichtige Rechtsposition, die dem Datenschutzrecht hier gegenübersteht und die da eben doch auch diese starken Eingriffe rechtfertigen kann. Also man kann es vielleicht umgangssprachlich auf die Formel bringen, die Ehrlichen dürfen nicht die Dummen sein, weil genau, da steht dann auch dahinter, dass eben bei den Bewertungen der Prüfung auch immer ein gewisses relatives Moment mitschwingt, sagt die Rechtsprechung, weil natürlich im Ansatz geht es erstmal darum, hat man da das hingeschrieben, was ungefähr dem Erwartungshorizont entspricht, aber der Prüfer, auch wenn es nur unbewusst erfolgt, orientiert sich ja doch so ein bisschen, was haben denn die anderen geschrieben, was ist überhaupt leistbar? Und das ist eben dieses relative Moment und deswegen, ja, daher kommt dann eben diese Wertung, die Ehrlichen dürfen nicht die Dummen sein. Mhm. Und jetzt haben wir in diesem Bereich, also das ist allgemein schon immer der Fall bei Prüfungen, wenn wir jetzt diese Online-Prüfung haben, ist das eben noch in besonderer Weise gefährdet, weil eben die Täuschungsmöglichkeiten viel wirksamer sind. Wir haben nämlich, weil in einer analogen Klausursituation, da kann man halt dann einen Spickzettel auf der Toilette anschauen. Aber die Toilettenzeit wird dokumentiert. Das heißt, ich habe da nur 5 Minuten Zeit. Dann habe ich das halt im Kopf, kann zurückgehen, kann das hinschreiben. Okay, aber wenn ich jetzt am Computer zu Hause bin und dann kann ich ohne weiteres googeln oder in Chatgruppen mich mit anderen austauschen und kann dann copy und pasten, dann habe ich ja viel größere Wirkmöglichkeiten dieser Täuschung und dadurch entsteht noch eine größere Diskrepanz zu denjenigen, die nicht täuschen. Und deswegen ist deren Rechtsposition da noch stärker gefährdet.
Okay, also und, sind viel mehr Täuschungsmöglichkeiten bei diesen Online-Klausuren gegeben, was dann möglicherweise, im Detail wollen wir da ja gleich noch drüber sprechen, was dann möglicherweise auch die durchaus schweren Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung der Studierenden rechtfertigt. Weil auch da muss man ja berücksichtigen, wie man ja gerade bei dir aus deiner Erörterung schlussfolgern konnte, ist es ja so, dass das Prüfungsrecht letztlich auch im Interesse der Studierenden selbst überhaupt besteht, weil der Ausschluss der Täuschungsmöglichkeiten ja auch deren Chancengleichheit untereinander wahrt und insofern ja auch im Interesse der ehrlichen Studierenden besteht. Jetzt hast du gesagt, das beruht ja vor allem so auf grundgesetzlichen Wertungen und so, das, was hinter dem Prüfungsrecht steht. Wie ist das denn einfach gesetzlich konkretisiert? Also, soweit ich mich da recht erinnere, ist es ja so, dass die DSGVO dann auch voraussetzt, dass da einfach gesetzliche Normen geschaffen wurden. Ja, gibt es da was im Prüfungsrecht? Gibt es da nichts? Gerade da die Corona-Pandemie ja noch ein recht aktuelles Phänomen ist, könntest du uns da ja mal kurz ein bisschen aufklären, wie das denn da ist?
Ja, gerne. Also das Prüfungsrecht ist vor allem durch die Ordnungen der Hochschulen geprägt. Die haben ja eine Satzungsautonomie. Und haben deswegen sind für den Lehr- und Prüfungsbetrieb zuständig und können dafür Satzungen erlassen. Und im normalen Verfahren sind da sogar dann die Fachbereiche zuständig. Und eine weitere Besonderheit ist, glaube ich, dass da viel Richterrecht auch eine Rolle spielt, also dass da die Rechtsprechung viel weiterentwickelt hat, was genau denn jetzt eben unter diesen Chancengleichheit zu verstehen ist, was passiert, wenn Störungen sind und so weiter. Das müssen die Hochschulen dann bei ihren Ordnungen berücksichtigen. Und ja, in der Tat, jetzt mit diesen Online-Prüfungen müssen sie dann auch wieder diese Ordnung weiterentwickeln und neue Satzungen erlassen, wenn sie nicht auf die Einwilligung zurückgreifen wollen. Und das haben einige Hochschulen schon gemacht, relativ schnell, teilweise auch schon letztes Sommersemester, also im Sommer 2020. Der Gesetzgeber hatte da geholfen. Der hat dann eine 82a im Landeshochschulgesetz NRW geschaffen und damit das Ministerium, das für die Hochschulen zuständig ist, dazu ermächtigt, verschiedene Corona-bezogene Regelungen zu schaffen. Vom Ministerium gab es dann wiederum eine Verordnung und in der Verordnung wurde dann die Hochschulen dazu ermächtigt, auch ohne dieses umständliche Fach- oder Fachbereichsratsverfahren relativ schnell diese Ordnung zu erlassen. Das war dann das Rektorat letztlich, was zuständig war. Und das muss man dann immer im Einzelfall schauen. Also für jede Hochschule kann das oder ist das dann anders, Manche machen das auch besser, manche, wo man vielleicht dann auch denken würde, dass man da noch an der einen oder anderen Stelle nachbessern könnte. Aber letztlich muss man da dann schauen, was in den Ordnungen steht. Und fürs Datenschutzrecht ist eigentlich wichtig, dass da eine Norm mindestens eben die Datenverarbeitung anspricht und möglichst genau, möglichst differenziert die Zwecke benennt, wofür jetzt welche Daten verarbeitet werden können und warum das gerechtfertigt ist. Das wäre eigentlich wünschenswert.
Okay, ja, das klingt ja auf jeden Fall interessant. Und dann aber mal ganz konkret gefragt, also wir haben ja jetzt die Grundlagen erörtert, dass datenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen sind, dass dann das Prüfungsrecht da geeignet ist, als Erlaubnistatbestand oder einen entsprechenden Erlaubnistatbestand zu bilden für die Datenverarbeitung. Aber dann jetzt mal aus der Sicht eines Praktikers ganz konkret, wenn Online-Prüfungen durchgeführt werden, was ist denn jetzt eigentlich erlaubt und was nicht?
Ja, also da gehen die Auffassungen auch ein bisschen auseinander, aber es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass was zumindest möglich ist, sind eben, also über Open-Book-Klausuren wird nicht diskutiert und auch Umstellung auf Hausarbeiten, das wird alles begrüßt. Heikel wird es dann, wie gesagt, immer bei den Formaten, wo eine Aufsicht erforderlich ist. Und was da aber jetzt eigentlich so als Konsens sich ein bisschen herausbildet, ist, dass eine einfache Videokonferenz als Aufsicht zulässig ist. Da gab es jetzt auch die ersten beiden Gerichtsbeschlüsse, die das so bestätigt haben. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen detaillierter darüber sprechen. Aber das ist möglich. Was so ein bisschen offen ist und wo die Meinungen stärker auseinandergehen, ist, ob darüber hinaus auch solche Schwenks durch das Zimmer zulässig sind, zum Beispiel eingangs der Prüfung, um einmal zu zeigen, dass da niemand ist und keine Hilfsmittel unerlaubt rumliegen. Oder dann vielleicht auch verdachtsbezogen im Laufe der Prüfung noch einmal, also wenn man dann einen konkreten Verdacht hat, dass man dann einzelne Studierende nochmal anspricht, hier, ich habe einen Verdacht, zeig mal bitte nochmal deinen Raum. Darüber genau, gehen die Meinungen auseinander. Da ist Bayern zum Beispiel, hat eine Verordnung gemacht, die das ausdrücklich ausschließen. Ich würde sagen, oder ich bin, ja, ich würde da ein Fragezeichen dran machen und sagen, vielleicht ist man da dann doch sogar schon wieder in dem Bereich, dass es eigentlich den Anforderungen des Prüfungsrechts nicht genügt, weil da noch zu viele Täuschungsmöglichkeiten übrig bleiben. Und dann haben wir eben die Rechtswidrigkeit der Prüfung wegen diesem Verstoß gegen Chancengleichheit und dann muss die Prüfung auch wiederholt werden. Dann ist eben auch nichts gewonnen. Aber da bin ich ganz ehrlich, das Recht ist da noch so unkonkret. Wie gesagt, wir haben die ersten beiden vorläufigen Gerichtsentscheidungen, die sind sogar erstmal vorläufig, das war ein Eilverfahren. Da müssen letztlich die Gerichte urteilen, werden sie auch, und bis man da dann zu größerer Rechtssicherheit kommen wird. Ja. Genau.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass es da erste Gerichtsentscheidungen gibt, dass sie aber teilweise im Eilverfahren wären. Ist es denn dann jetzt so, dass ich mich auf diese Gerichtsurteile verlassen kann? Sind die dann also interessant für mich als Rechtsanwender? Oder kann ich da erstmal, brauche ich mich dafür nicht zu interessieren und kann warten, bis es da endgültige Entscheidungen gibt? Was würdest du sagen? Sind die Gerichtsentscheidungen interessant, die bisher ergangen sind?
Also die eine ist interessant, weil sie doch auch recht ausführlich geraten ist und da dann doch das Gericht andeutet oder klar macht, dass es sich da relativ sicher ist. Also es ist ja immer eine Frage, wie umfangreich steigen die Richter in die Prüfung ein, und das OVG Schleswig, konkret Schleswig-Holstein, ist da relativ tief eingestiegen und hat eben anklingen lassen, dass es doch eben diese einfache Aufsicht per Videokonferenz aufgrund dieser beiden gewichtigen Rechtspositionen, die da miteinander eben abzuwägen sind und in Einklang zu bringen sind, deswegen für gerechtfertigt hält und ist da eben auch relativ tief eingestiegen. Dann gab es noch eine zweite, sodass man da schon mal entnehmen kann, dass da zumindest ein Gericht auch eben dieser Rechtsauffassung zuneigt. Zum Beispiel auch interessant noch an der Entscheidung war, dass sie gesagt haben, nein, und Artikel 13, Unverletzlichkeit der Wohnung, was auch einige immer hier noch diskutieren wollen. Damit bestehe kein Problem, weil eben Artikel 13 nur dann im Schutzbereich berührt ist, wenn da so ein Element der Heimlichkeit dem innewohnt, diesem staatlichen Zugriff. Aber hier bei diesen Klausursituationen weiß der Studierende ja ganz klar, okay, das ist eine Klausursituation, ich werde beaufsichtigt. Ich kann auch meine Umgebung eben entsprechend gestalten, zum Beispiel noch irgendwie private Bilder umdrehen oder so. Und das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem großen Lauschangriff zum Beispiel, der ja dann, der ja wirklich so ein Paradebeispiel dann ist für den Artikel 13. Gut, die zweite Gerichtsentscheidung war vom OVG Münster und betraf die Fernuniversität Hagen. Da hat das OVG Münster sogar gebilligt, dass diese Aufsicht aufgezeichnet wird und wenn die Prüfung vorbei ist, dann gespeichert wird, sofern es einen Problemfall gab. Also wenn es Verdachtsmomente gab und da irgendwie eine Täuschung im Raum steht, zu Beweiszwecken. Da muss man aber, also noch mal weitergehend als der Fall beim OVG Schleswig-Holstein, da muss man aber sagen, die Entscheidung ist wesentlich dünner. Die haben auch stärker deutlich gemacht, dass das hier vor allem auf einer Folgenabwägung beruht, also eben noch keine abschließende Beurteilung der Rechtsfrage und das bliebe einem Hauptsacheverfahren vorbehalten. Deswegen würde ich mal zusammenfassen, erste Tendenzen, die deutlich werden, noch nichts Abschließendes und da werden sicher noch einige Entscheidungen dann kommen.
Okay, wenn das ja doch aber rechtlich dann wahrscheinlich zulässig ist, dass man da eine gewisse Videoüberwachung hat und das sogar insofern wichtig ist, als dass da dann die Grundsätze der Chancengleichheit durchgewahrt werden, dadurch, dass man diese Überwachungsmechanismen hat. Was passiert denn dann jetzt eigentlich, wenn dem Studierenden in der Klausur einfach der Laptop ausgeht? Aufgrund eines Stromausfalls oder Ähnlichem oder das Internet weg ist, was passiert denn dann? Dann könnte man ja durchaus annehmen, dass da der Grundsatz der Chancengleichheit nicht mehr gewahrt ist, wenn ja zwischenzeitlich keine Überwachung des Prüflings mehr möglich war. Oder sehe ich das falsch? Was würdest du sagen, wie man dann in der Situation verfährt?
Ja, also wenn das ein erheblicher Zeitraum ist, dann ist die Prüfung, kann nicht mehr gewertet werden für diesen einen Prüfling. So gesehen hat man dann kein Problem der Chancengleichheit mehr. Oder doch wieder auf einer abstrakteren Ebene, ja, das stimmt. Das ist ein Problem. Und dafür zeichnet sich aber auch keine wirkliche Lösung ab. Das scheint man dann hinnehmen zu müssen. Die Erfahrungen aus der Praxis haben jetzt gezeigt, dass das jetzt nicht massenhaft vorkommt. Aber es ist eben ja aus diesem Problemkreis, dass wir jetzt diese Situation haben, dass die Kontrolle der Prüfungsumgebung bisher in der Hochschule war und bei diesen Online-Prüfungen aber jetzt eben bei den Studierenden liegt, es trotzdem dabei bleibt, dass die Hochschule beweisbelastet ist, was Täuschungsfälle angeht. Und deswegen müssten sich da dann die IT-Abteilung vielleicht der Hochschule was einfallen lassen, wie man da vielleicht anhand der, ich bin jetzt kein Informatiker, aber anhand der Verbindungsdaten irgendwie vielleicht Indizien ableiten kann, dass das jetzt kein wirkliches technisches Problem war, sondern vorsätzlich herbeigeführt. Aber das ist schwierig. Also so eine Hintertür wird es immer geben. Vorerst und die Praxis scheint aber zu zeigen, dass es eben kein massenhaftes Problem ist und dann muss das dann da so hingenommen werden.
Ja, dann hat man ja auf jeden Fall aus diesem Gespräch jetzt hören können, dass es durchaus viele rechtliche Fragen gibt, die bei der Durchführung von Online-Klausuren zu beachten sind, die teilweise auch noch ungeklärt sind, wo sich aber dann durch Gerichtsentscheidungen etc. doch schon gewisse Tendenzen abzeichnen. Da bleibt mir dann eigentlich nur noch zu sagen, danke für das Gespräch, lieber Julian. Ich denke, das war sehr hilfreich. Und
vielleicht, wenn ich noch einen Punkt machen darf, vielleicht auch so ein bisschen Blick in die Zukunft, weil das lohnt sich, glaube ich, doch darüber noch nachzudenken und im Gespräch zu bleiben, weil auf der einen Seite zeichnet sich ja ab, dass jetzt die Pandemie vielleicht, dass wir die ein bisschen besser in den Griff bekommen, dadurch auch wieder mehr Präsenz, Veranstaltung, Präsenzprüfung auch möglich werden. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Online-Prüfungen ganz weggehen werden. Allein schon hört man jetzt auch aus Hochschulkreisen, es wäre doch allgemein schön, zum Beispiel für ausländische Studierende oder für andere Fallgruppen, wo es dann irgendwie ein flexibles Instrument wäre. Und da bin ich aber doch der Meinung, dass es dann eine Verantwortung der Hochschulen wäre, sich da weiter Gedanken zu machen, was man da für neue Konzepte entwickeln kann, die eben einerseits die Anforderungen der Chancengleichheit und des Prüfungsrechts wahren und auf der anderen Seite doch etwas weniger eben in die informationelle Selbstbestimmung eingreifen. Und das ist möglich, meine ich, dass man da auch zu Formaten kommt, die dann keine so eine Videoaufsicht erfordern, wenn man sich eben differenzierte Szenarien anschaut. Weil es gibt ja verschiedene Faktoren, die eben die Chancengleichheit beeinträchtigen. Wenn man sich das mal in so einem, da will ich mal noch vielleicht für zukünftige Gespräche, ich hatte das letztens vor 2 Wochen bei so einem Thementag der digitalen Hochschule schon mal vorgeschlagen, so ein 3-Faktor-Modell, sage ich mal, als Gesprächsgrundlage nimmt und sich anschaut, dass eben einerseits die Klausuren unterschiedlich stark gefährdet sind, was eben die Chancengleichheit angeht. Wenn ich zum Beispiel eben eine Klausur stelle, wo ich ganz neue Fragen stelle, zu denen keine Lösungen im Internet zu finden sind, dann ist die Chancengleichheit schon mal durch Täuschung weniger gefährdet per se. Dann habe ich einen 2. Faktor, das habe ich mal Prüfungsdesign genannt. Damit meine ich dann, dass durch die Gestaltung der Prüfung von vornherein gewisse Täuschungsmöglichkeiten gar nicht erst bestehen. Und das ist dann diese ganze Gruppe zum Beispiel der randomisierten Multiple-Choice-Aufgaben, wo ich eben die Leute unterschiedliche Aufgaben in unterschiedlicher Reihenfolge habe. Wenn ich es dann sogar noch sperre, dass sie zurückspringen, das ist dann teilweise auch wieder problematisch, aber vielleicht ist das möglich, dann können die sich schon mal vom Design her gar nicht untereinander austauschen. Dann kann man noch über sowas nachdenken wie so ein Lockdown-Browser oder eben Zeitdruck. Und dann 3. Maßnahmen, die die Normbefolgung erhöhen. Und ich meine halt, wenn man sich das gut anguckt, diese Faktoren und dann die richtig kombiniert, dann könnte man eben auch zu Konzepten kommen, die keine Videoaufsicht erfordern und trotzdem dem Prüfungsrecht gerecht werden. Und vielleicht könnten da irgendwie interdisziplinär eben die Juristen mit den Didaktikern sprechen und den IT-Abteilungen und da dann für die Zukunft nochmal neue Modelle entwickeln. Das wäre aus meiner Sicht, wenn eben die Hochschulen diese Online-Prüfungen weiter als Instrument haben wollen, eine wichtige Aufgabe, die man dann auch nicht aus dem Blick verlieren darf, wenn jetzt einfach doch auch wieder Präsenzklausuren möglich sind. Vielleicht noch als Einwurf zum Schluss.
Ja, danke auf jeden Fall dann noch für diesen interessanten Ausblick in die Zukunft jetzt am Schluss. Da bleibt es mir dann eigentlich nur noch zu sagen, danke für das interessante Gespräch. Ich denke, das war durchaus interessant und relevant und hat gute Einblicke gegeben in diese Materie. Und ja, vielen Dank und bis dahin.
Ja, danke dir, Janik. Und bis bald.